Deutschlandfunk Interview.
Und über die Energiesicherheit hier bei uns in Deutschland, da können wir nun sprechen mit Karen Pittel. Sie leitet das IFO-Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen in München. Schönen guten Abend, Frau Pittel.
Guten Abend.
Der Bundeswirtschaftsminister, der will ja, so klingt es zumindest nicht, dass später jemand sagt, wir wussten ja nicht, was kommt. Und er sagt jetzt, ein Ölembargo, das wird an Deutschland nicht spurlos vorübergehen. Womit rechnen Sie denn da?
Ja, ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass die Ölpreise tatsächlich noch oder wieder ansteigen. Sie sind ja schon wieder etwas gefallen gewesen. Aber das wird eben auch von den Konditionen abhängen, unter denen ein solches Ölembargo stattfindet. Im Moment ist ja viel die Rede davon, dass es erst gegen Ende des Jahres oder im Laufe mehrerer Monate kommt. Und da besteht natürlich dann auch die Möglichkeit zu versuchen, für uns andere Quellen zu finden und für Russland natürlich genauso. Das heißt also, die Frage ist nachher, wie knapp wird Erdöl eigentlich dadurch, dass wir nicht mehr aus Russland kaufen? Und das wird natürlich dann auch die Preisreaktion bestimmen.
Und wenn man nun nicht will, dass ein Embargo zu einem Anstieg der globalen Ölpreise führt und Russland damit ja dann bald mit weniger Importen trotzdem mehr Einnahmen hat, das würde ja sozusagen ein Sanktionspaket auch ad absurdum führen, dann müssen eben höhere Förderquoten aus anderen Quellen her. Ist das denn realistisch?
Wenn ganz Europa aussteigt, sagen wir mal so, Russland exportiert 60% ungefähr seines Erdöls nach Europa, da müssten die Preise schon sehr stark ansteigen, damit das kompensiert werden würde. Wahrscheinlicher ist es, dass versucht werden wird, es in Länder zu verkaufen, die eben an den Sanktionen nicht teilnehmen, wahrscheinlich auch gegen einen Preisabschlag. Aber dann würden dort natürlich auch wieder Mengen frei werden, die dann auch wieder nach Europa importiert werden könnten. Also das ist die eine Szenario. Das andere Szenario ist natürlich, dass die OPEC zum Beispiel am Donnerstag beschließen würde, sie erhöht die Mengen eben nicht nur nach Plan, den sie ja nach ein paar Monaten jetzt schon auch, dem sie schon folgt, sondern sie erhöht sie noch weiter. Aber das ist eher unwahrscheinlich nach aktueller Einschätzung der Lage.
Jetzt haben wir ja Zahlen des Bundeswirtschaftsministers. Demnach ist ja die Abhängigkeit tatsächlich in den vergangenen Wochen schon rapide gesunken von russischem Öl. Von 35% im vergangenen Jahr auf 12% in diesem Jahr. Wie sind denn diese Zahlen des Wirtschaftsministers zu bewerten? Wie verlässlich sind sie auch?
Ich kann natürlich leider nicht in die Regierung reingucken. Würde ich gerne, kann ich aber leider nicht. Aber also ich meine, ich habe ja auch durchaus auch Herrn Habeck mitbekommen und also ich traue ihm da schon, weil ich hatte immer den Eindruck, dass er der eigentlich erstmal sicher sein wollte, dass da nicht der zu große Schaden entsteht. Das heißt, dass er einigermaßen sicher sein kann, dass das Erdöl woanders herkommen kann. Insofern würde ich ihm da jetzt vertrauen, dass das im Prinzip auch richtig ist.
Minister Habeck vermutet ja, dass das Ölembargo für Berlin und Brandenburg in besonderem Maße eben erhebliche Folgen hätte. Da sind die Raffinerien in Schwedt und Leuna beheimatet und die können ja allein schon aus technischen Gründen russisches Erdöl verarbeiten. Wie schnell könnte man das denn umstellen, wenn man das denn dort auch wollen würde?
In Leuna hat man momentan den Eindruck, dass das relativ schnell auch zu machen wäre. Das sind zumindest die Nachrichten, die aus Leuna kommen. In Schwedt scheint es entweder technisch komplizierter zu sein oder man hat auch noch mit dem Eigentümer sozusagen zu kämpfen.
Ein russischer?
Genau, das ist von außen momentan relativ schwer einsehbar. Aber die Bundesregierung ist natürlich auch schon seit Wochen, kann man sagen, am Versuchen, logistisch sich zu überlegen, wie ein solcher Ausfall tatsächlich auch kompensiert werden würde. Was jetzt für die Raffinerie an sich, für die Beschäftigten dort, natürlich jetzt erstmal keine Beruhigung darstellt. Aber was eine Beruhigung darstellen sollte für die Verbraucher.
Die berühmte Tanksäule.
Genau.
Die 3 Euro pro Liter, vor denen jetzt Sorgen schon wieder laut werden.
Ja, wobei, also wenn man sich die Schätzungen anschaut, wo der Ölpreis hingeht, dann ist das momentan noch sehr durchwachsen. Also einerseits hat man natürlich, wenn es zu einer globalen Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit kommen würde, sprich zu einer entweder leichten oder auch vielleicht etwas schwereren Rezession, hat man auch eine geringere Erdölnachfrage. Momentan sieht es in China auch so aus, ob möglicherweise weniger Erdöl verbraucht wird. Das heißt, wir haben da verschiedene Faktoren, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und es ist sehr schwer zu sagen, wo der Erdölpreis nachher landen wird. Aber die meisten Schätzungen, die ich bisher kenne, gehen schon davon aus, dass der Erdölpreis erstmal nicht zu stark ansteigen wird. Aber eben auch immer davon abhängig, wie lang der Vorlauf ist, ne? Für beide Seiten, für Russland und für uns eben auch.
Würde er steigen, würde das sicherlich auch den Druck auf Betriebe in Deutschland nochmals erhöhen. Da gibt es gerade Warnungen auch vom DIHK. Präsidenten. Was hieße das denn konkret, dass da der Druck erhöht wird? Was würde das vielleicht mal an einem Beispiel illustriert bedeuten?
Nee, man darf nicht vergessen, beim Erdölmarkt ist es natürlich so, das ist ein globaler Markt. Das heißt, wenn für uns die Preise steigen, dann steigen die auch durchaus für andere. Also insofern ist es jetzt auch nicht so, dass wir im Vergleich zu Gas, also Gas hat zum Beispiel in den USA wesentlich geringeren Preis als in Europa, dass man im internationalen Wettbewerb würde man nicht so starke Verzerrungen sehen. Das heißt, zu kämpfen, natürlich, die Preise gehen hoch und würden von den Unternehmen versucht werden, weiterzugeben, aber es würde eben weniger Konkurrenz geben aus dem Ausland, was mit quasi Billigöl reinkommen kann. Also insofern muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also man muss sehen, welche Branche es ist, was weitergegeben werden kann, weil ja, wenn ganz Europa den gleichen Preisschock erlebt, zumindest innerhalb von Europa, da jetzt keine Verzerrungen auftreten werden.
Der nächste Schock könnte ja kommen, wenn es auch einen Gaslieferstopp für Deutschland gäbe. Auch das schließt ja die Bundesregierung nicht mehr aus, nachdem Russland gestoppt hat in Richtung Polen und Bulgarien. Welche Konsequenzen hätte das Stand jetzt bei der doch hohen Abhängigkeit Deutschlands?
Also momentan gehen eigentlich alle davon aus, dass wir zumindest temporär eine gewisse Knappheit, physische Knappheit tatsächlich haben werden. Also dass wir einfach weniger insgesamt tatsächlich importieren können. Und dann wäre natürlich die Frage, wie man diese Knappheit regelt. Ob man das versucht, über den Preise einfach laufen zu lassen. Das heißt also, derjenige, der sozusagen willens ist, den höchsten Preis zu zahlen, der bekommt es auch. Oder ob man dann im Prinzip auch entsprechend der Notfallverordnung Erdgas eben zunächst mal alle Haushalte versorgt und dann im Prinzip bei den Unternehmen auch selektiv abstellt. Es wird wahrscheinlich, wenn es dazu kommt, zu einer gewissen Kombination aus beiden kommen, weil einerseits hohe Preise natürlich wichtig sind, dass die Leute erstmal weniger Erdgas verbrauchen. Aber andererseits gibt es natürlich auch gewisse quasi ingenieurtechnische Gegebenheiten im Gasnetz etc., sodass der Druck aufrechterhalten werden muss, dass man das schon auch versuchen muss, in einer gewissen Weise ja, kontrolliert oder die Übersicht zu behalten, wo was passiert. Aber dann muss man natürlich auch sagen, wir haben gleichzeitig aktuell muss man vorsichtig sein, aber doch auch die Meldungen, dass die LNG-Terminals zumindest relativ viel schneller kommen können, als es ursprünglich mal hieß. Und dadurch würde es natürlich dann auch zusätzliche Importkapazitäten für Flüssiggas geben, was dann auch die Lücke helfen würde zu schließen. Wenn man die Speicher jetzt gut auffüllt, hat dann quasi höhere Importmöglichkeiten, dann würde es eben nicht so arg kommen, wie man wahrscheinlich noch vor 2, 3, 4 Wochen gedacht hat.
Wir haben ja unter dem Eindruck des Krieges gerade vieles beschleunigt erlebt. Jetzt will die Bundesregierung bis 2035 komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Kann das so schnell jetzt dann doch gehen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ah, das ist sehr schwer zu sagen. Also die Pläne sind ja da, dass man wesentlich schneller ausbaut. Aber in den letzten Jahren ist es eben auch an anderen Dingen gescheitert, an Bürokratie, an Genehmigungsverfahren, an teilweise wenig Akzeptanz beim Windausbau. Und da muss man im Prinzip natürlich diese Widerstände auch versuchen zu überwinden. Technisch ist es möglich, dass man es im Prinzip macht, wobei es schwierig sein wird, jetzt komplett quasi auf. Ja, wenn Sie fluktuierend Wind und Sonne haben, müssen Sie ja im Prinzip in den Pausen, wo weder Sonne noch Wind da sind, die Lücken füllen. Ne? Also das kann man mit Speichern machen, das kann man mit In- und Exporten machen und man kann es, das hat man bisher halt geplant, mit Erdgas machen. Und da ist halt die Frage, ob man komplett tatsächlich bis dahin auf diese Pufferenergie, wenn man so möchte, verzichten kann oder nicht. Aber dass wir bis dahin den erneuerbaren Anteil sehr stark steigern können und sehr stark auch unabhängig werden können von fossilen Energieträgern, Kohle sowieso, aber eben auch Erdgas. Da bin ich zuversichtlich. Momentan haben wir das Gefühl, dass die Stimmung wesentlich positiver ist gegenüber erneuerbaren Energien, nachdem wir gerade erleben, was jetzt in dieser quasi Energiekrise passiert. Aber das ist natürlich die Frage auch, wie lange hält das tatsächlich an? Also da muss man jetzt auch vorsichtig sein, dass man nicht zu euphorisch wird.